Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal auf meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal sein solltest, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, einer Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Aktuell aus der Situation Covid, Corona und Co. habe ich ein spannendes Thema für dich, weil es ist sehr, sehr brisant. Ich interviewe Dr. Armin Schwarzbach zu dem Thema, was kann Diagnostik von Infektionen wie Covid-19 lernen? Wir sprechen über Antikörpertests, wie testet ein Labor, über Referenzwerte und was Covid-19 und wie du Covid-19 testen kannst. Dr. Armin Schwarzbach ist internistisch und infektiologisch ausgebildeter Arzt und Facharzt im Laboratoriumsmedizin. Er ist der Gründer von Armin Labs und sein Schwerpunkt sind chronische Infektiologie und zeckenübertragende Infektionen. Du findest alle weiteren Informationen auch zu den Tests, die er anbietet, um entsprechend auf Covid-19 zu überprüfen, in den Shownotes und in der Videobox. Du findest aber auch alles unter www.function-basics.de/Armin-Schwarzbach. Wenn du mehr über Gesundheit erfahren möchtest, dann schau weiter in die Shownotes. Dort findest du unter anderem meine Online-Programme, meinen kostenfreien Functional Basics Guide mit über 20 Stunden Inhalten, Vorträgen und Dokumenten, um Step by Step für mehr Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben, deine Basis zu kreieren. Teile bitte dieses Video, sodass wir noch mehr Menschen Gesundheit zur Verfügung stellen. Weil ich stehe für Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem spannenden, interessanten und aufschlussreichen Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Wir haben heute ein brisantes, spannendes und aktuelles Thema. Es ist noch nicht vorbei. Und zwar interviewe ich Dr. Armin Schwarzbach zum Thema, was kann Diagnostik von Infektionen wie Covid-19 lernen? Armin, ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, hallo an alle. Es ist früh heute Morgen, 9 Uhr, ja, für Menschen wie Carsten und mich zu arbeiten. Aber wir arbeiten gerne und geben euch gerne Informationen zur Diagnostik von Infektionen wie Covid-19.
Genau. Ich habe dich am Anfang im Intro schon mal ganz kurz vorgestellt, deine Expertise. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, Diagnostik, Infektionen und Covid-19, kannst du dich den Zuschauern und Zuhörern etwas ausführlicher vorstellen? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust?
Ja, also ich bin 57 Jahre alt, bin Facharzt für Laboratoriumsmedizin, das heißt Mediziner, nach einer doch längeren Zeit, erstens bei Höchst in den 80er Jahren in der Biochemie, 1984 dort angefangen, dann über die Endokrinologie, Humanmedizin studiert, Universität Mainz vom Lebenslauf her, dann internistisch gearbeitet, infektiologisch gearbeitet, onkologisch gearbeitet, kardiologisch internistisch gearbeitet, hämatologisch internistisch gearbeitet, dann weitere Fortbildungen zum Laborfacharzt in Koblenz, München, Augsburg, in sehr namhaften Labors und dann die Facharztprüfung 1997, insgesamt 23 Jahre Laborfacharzt. Die Promotion war auf dem Gebiet der Entwicklung eines eigenständigen Guard-Immunoassay. Das ist ein Testverfahren, wo wir auch geringe Konzentrationen von Körperstoffen, Körperbotenstoffen, in dem Fall war das ein humanes Gastric-Inhibitory-Polypeptide, habe ich selbst entwickelt. Dieser Assay hat funktioniert und aus dieser Schiene bin ich eben wieder in die Diagnostik gekommen, habe im Jahr, vielleicht noch kurz zu sagen, war viele Jahre auch in Augsburg bei einem großen Labor der Personalchef und Organisationsleiter und habe dann mich 2005 den Zecken der Borreliose verschrieben, weil ich eine Multiple Sklerose-Patientin, die blind war, im Rollstuhl saß, nach 3 Jahren aus dem Elend geholt habe, 41 Jahre damals. Es war im Grunde genommen eine Multiple Sklerose ähnliche Problematik, aber es war tatsächlich wohl eine Neuroborreliose, was von den Neurologen dort auch sehr stark abgelehnt wurde, weil im Nervenwasser nichts war. Aber die Patientin konnte wieder laufen, konnte wieder gehen, ist bis heute gesund geblieben. Das heißt, ich konnte damals eine MS-Kranke heilen und habe dann gesagt, okay, ich muss was im Bereich der Borrelien, der Zecken tun, was mir nicht so bewusst war und habe meine gesamte Berufung, mein Leben der zeckenübertragenen Erkrankungen verschrieben, bin dann viel in den USA gewesen. Da gibt es eine Gesellschaft, die heißt ILETS, die ist auch natürlich umstritten, wie alles im Bereich der Borreliose und andere Infektionskrankheiten. Nichtsdestotrotz habe ich den Weg weitergemacht, habe ein eigenes Labor dann auch gegründet, das Armin Labs, und analysiere Proben aus der ganzen Welt inzwischen. Bin dort auch bekannt geworden, bin Berater von verschiedenen Regierungen gewesen, Australien, auch dann in Irland, war ich beim Parlament gesprochen, auch in Kanada, in Frankreich. Also es sind dort einige Zeichen gesetzt worden, politisch auch. Ja, und jetzt bin ich durch die Covid-Welle überrollt worden und muss sagen, nicht gezwungenermaßen, aber ich wollte sowieso viel Virologie jetzt machen dieses Jahr, weil ich gesehen habe, dass chronische Viruserkrankungen wie Epstein-Barr-Virus, Varizellen, also die Gürtelrose beispielsweise oder auch Herpes simplex, das Virus der Lippe, doch dramatische Folgen hat für die chronischen Symptome, wie beispielsweise, nennen wir die Demenz, Alzheimer und. Parkinson, auch sehr wichtig, auch Multiple Sklerose mit Epstein-Barr-Viren, sehr bekannt inzwischen. Habe gesehen, dass immer mehr die Viren auch bei Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto eine Riesenrolle spielen, aber auch bei Tumoren. Und ich habe ja onkologisch gearbeitet, auch mit Chemotherapien, mit Patienten in den 90er Jahren, sodass ich dort wieder back to the roots quasi sehe, aber auf einem ganz anderen Feld im Endeffekt. Mhm.
Also eine lange Geschichte mit Expertise, die jetzt quasi in auch aktuelle Themen mit reinfließen. Der Zuschauer und die Zuhörerinnen oder Zuschauer, die kennen vielleicht Diagnostik gerade mal so aus dem kleinen, großen Blutbild. Wenn sie zum Arzt gehen, was ist denn die größte Herausforderung, wenn es um Diagnostik geht? Also ich bin ein großer Fan davon. Ich habe über die Jahre von Stuhl getrocknet, eingeschickt, Blut und Co., einfach um zu erfahren, was in meinem Körper, um meinen Körper besser kennenzulernen. Aber wo ist die größte Herausforderung, wenn es um Diagnostik geht?
Ja, Diagnostik ist ein Feld, wo wir Mediziner im Studium zu kurz gekommen sind, muss man klar sagen. Also wir hatten zwar etwas klinische Chemie als Kurs, wir hatten wenig in der diagnostischen Anwendung. Das muss man sich alles anlesen, aneignen, bekommt es von anderen gezeigt, im Endeffekt auch in den Kliniken, sodass die Interpretation, was heißt ein Laborwert, schon mal sehr schwierig ist. Für einen, der, sagen wir mal, in einer Praxis arbeitet, kennt natürlich auch gewisse Laborwerte, aber nicht alle, sodass wir unterscheiden müssen. Blutbild ist, denke ich, noch relativ einfach, wobei da auch schon viele Fehler der Interpretation, also was heißt das, was bedeutet das, wenn die Lymphozyten so hoch sind, die Leukozyten zu niedrig, was heißt, wenn meine neutrophilen Granulozyten verändert sind, was heißt, wenn die Basophilen, was ist, wenn die Thrombozyten, da kann man schon viel, viel rausinterpretieren, aber man muss klar sagen, das ist nur ein Aufhänger, im Endeffekt ist ein Hinweis, Laborwerte sind immer Hinweise auf irgendwas, sind keine Beweise, und da muss man in der Differentialdiagnose, so heißt das, überlegen, was kann ich denn sonst noch analysieren, wenn meine Blutplättchen, die Thrombozyten zu niedrig sind? Und da kommt der Labormediziner, Laborfacharzt, meine Person ins Spiel, und wir sind dort auch ausgebildet in der Gerinnungsphysiologie beispielsweise, Gerinnungsdiagnostik. Ja, welche Tests gibt es denn da noch? Gut, es gibt natürlich auch Gerinnungsambulanzen, es gibt auch Ärzte, die sich etwas auskennen. Aber wir müssen sagen, unsere Funktion ist eine Zwitterfunktion der Analytik, die wir beherrschen müssen, hin zur Interpretation, zur Bewertung und auch zur differenzialdiagnostischen Hilfestellung von Ärzten. Das ist auch niedergelassene Ärzte oder auch Heilpraktiker. Das ist unsere Aufgabe.
Wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch Blut einschicke, wie läuft das dann ab? Damit, bevor wir auf Covid-19 und Infektionen zu sprechen kommen, nur dass die Leute auch verstehen, okay, jetzt geht mein Blut oder eine Probe vom Arzt oder vielleicht von zu Hause zu euch. Was passiert dann damit?
Ja, es muss mal richtig angeschickt werden. Die meisten Fehler passieren, Statistik, 2/3 in der Praxis oder schon bei der Blutentnahme, dass die Werte schlecht werden nachher, ohne dass der Laborarzt vielleicht weiß oder das Personal, was alles schiefgelaufen ist. Also wenn man auf eine Vene klopft beispielsweise, wäre ein Fehler. Wenn man so pumpt, jetzt pumpen Sie mal, da können Werte verfälscht werden, das muss man erstmal wissen. Das heißt Präanalytik, also die Phase vor der Blutentnahme ist eine ganz entscheidende. Die Qualität im Labor ist hervorragend. Wir bekommen dann diese Blutproben, wir bekommen auch mal einen Stuhl oder mal einen Urin. Meist sind das Blutproben aus der Vene oder aus dem Finger. Wir haben ja auch einen neuen Fingertest mitentwickelt für die Covid, können wir noch besprechen, Covid-19-Antikörperdiagnostik. Das Blut kommt bei uns rein und dann geht das einen standardisierten Weg. Wir sind akkreditiert nach Industriestandard. Wir haben eine Probenannahme, wo erstmal geschaut wird, was kommt denn da für ein Blut rein? Was soll überhaupt gemacht werden? Was ist die Anforderung? Ist irgendwas unklar in der Anforderung? Es muss geklärt werden und dann wird es in die Labor-Software EDV eingegeben, was gemacht werden soll. Ja, und dann geht die Analytik los. Analytik ist natürlich auch sehr umfangreich. Wir haben verschiedene Testverfahren, ELISA, Western Blots, wir haben Hämatologie, Blutbilder, wo wir machen, wir haben Durchflussphotometrie, wir haben den ELISpot, eines meiner Herzstücke international, wo ich die meisten, glaube ich, mache. Also Interferon Gamma Release Assays heißen die, wo wir aktuelle Aktivität gegen Borrelien finden, gegen Yersinien, ja hoffentlich auch gegen Covid irgendwann einen Test anbieten können. Und dann geht dieser Weg hin bis zur Endkontrolle, also die MTA, die medizinisch-technische Assistenten müssen das überprüfen dann, ob die Werte auch stimmen. Die setzen das an mit Pipetten oder mit Analysensystemen. Die werden alle überprüft, alle kontrolliert, ist alles akkreditiert, wie eine Autoproduktion quasi. Und ganz am Ende kommt dann Laborwert raus und den muss ich mir nochmal anschauen als Laborfacharzt und dann bekommt eine laborfachärztliche Validation. Das heißt, wenn ich merke, da stimmt irgendwas nicht am Wert, muss ich nochmal intervenieren, muss sagen, bitte überprüft den Wert nochmal. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Es kann nicht sein, vielleicht eine Konstellation. Oder ich muss dann mit diesem Wert, ich sage immer, der Laborbericht ist wie eine Bibel für mich, was herauszulesen. Man muss das interpretieren, muss sehen, wo ist die Hauptdominanz, welcher Erreger, was ist das Problem? Habe ich vielleicht was übersehen? Muss ich noch einen Tipp geben? Muss ich einen Text noch reinschreiben? Wir kommentieren das auch dann.
Okay. Wir tauchen gerade 3 Fragen im Kopf auf. Erste Frage, warum verändert sich der Wert, wenn ich auf die Vene klopfe oder pumpe?
Ja, da wird, hast du recht, wenn du auf die Vene rumhaust, werden natürlich intrazelluläre Marker freigesetzt und die Gerinnung aktiviert. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen Quickwert, einen Gerinnungswert machen möchtest und haust da rum auf der Vene, ist es nicht so gut. Da gibt es Verfälschung, das weiß aber das Labor natürlich nicht. Wenn dann eine vorzeitige Gerinnung eintritt, beispielsweise D-Dimer wäre noch so ein Beispiel. Das andere ist natürlich auch deine Elektrolyte, auch die intrazellulären Marker verändern sich, auch wenn du das Röhrchen schüttelst oder wenn das hämolytisch wird, wenn das so rötlich wird, da gibt es dann für uns auch Grenzen, wo wir es einfach nicht mehr analysieren können, weil das sind ja lebende Materialien aus deinem Blut, die sich ständig verändern, von der Entnahme zum Transport. Und je mehr du manipulierst, pressen sie mal, klopfen sie mal, hau ich drauf, tu in eine Spritze umfüllen, fülle aus der Spritze nochmal in den Röhrchen um. Also in den Röhrchen selber sind auch spezielle Substanzen drin, in den Blutentnahmeröhrchen, die Gerinnung einleiten, dass wir das Serumröhrchen beispielsweise in kleinen Kügelchen oder so ein Gel drin, wenn man es anschaut, oder für ein Blutbild die Zellen komplexieren, dass sie nicht gerinnen über die Thrombozyten. Thrombozyten, die Gerinnungsphänomene spielen natürlich eine Rolle, wenn du das Blut entnimmst und dann können wir für verschiedene Untersuchungen müssen wir auch verschiedene Blutröhrchen haben, die das Blut entsprechend stabilisieren. Und wenn wir das alles mal so berücksichtigen, muss natürlich auch die Arzthelferin die Vene gut treffen. Also vielfach ist auch so, dass man keine guten Venen hat. Was macht man dann im Endeffekt? Also man ist froh, wenn man überhaupt auch Blut bekommt. Das muss ich auch sagen, weil ohne Blut geht auch wiederum nichts. Es sind manchmal sehr schmale Gratwanderungen dort.
Also gerade so das Thema Rollvenen. Also meine Freundin, die hat da auch, die müssen sie da einen halben Arm aufschneiden, damit sie überhaupt irgendwie irgendeinen Tropfen rausbekommen. Die andere Frage, die mir auftaucht, ist Referenzwerte, weil das hört man ja auch sehr häufig, wenn man verschiedene Labore miteinander betrachtet, dass die Referenzwerte unterschiedlich sind. Und dann die Leute eventuell in irgendeiner Form verwundert oder verunsichert sind, ja, auf wen soll ich denn jetzt hier setzen? Wie finden denn oder wie kommen denn Referenzwerte zustande?
Ja, das ist ein leidiges Thema. Die Referenzwerte sollen Labors selbst machen. So ist die Grundregel. Labors können es aber nicht selbst machen, weil die Patienten nicht sehen. Wenn man das kann man bei Studien wieder mit niedergelassenen Kollegen machen, macht aber kein Labor. Wir übernehmen dann die Referenzbereiche, Referenzwerte von den Testherstellern. Also die Teste selber werden ja nicht von uns Labors selbst entwickelt. Da muss man vorsichtig sein. Es gibt Labors, die entwickeln selbst auch die Tests und machen auch eigene Referenzbereiche. So, und diese Referenzbereiche, die übernehmen wir von den Packungsvorschriften von den Herstellern auch für die Akkreditierung und orientieren uns daran. Aber es sind nicht die laboreigenen Referenzbereiche, sodass wir immer damit rechnen müssen, dass obwohl wir einen Referenzbereich 2 haben, es dennoch eine Abweichung des Einzelpatienten von diesem Referenzbereich geben könnte, sodass wir jeden Befund doch wieder individuell interpretieren müssen.
Wie schaut dann so eine Testentwicklung aus? Also wenn ihr jetzt bestimmten Test braucht, könnt ihr dann zu den Testentwicklern sagen, hey, pass auf, ich brauche hier einen Mechanismus oder ein Gerät, um genau diesen Wert rauszubekommen?
Ja, also wenn irgendwas nicht stimmt, kann natürlich Analytik kaputt sein, Maschine kaputt in dem Sinn, irgendwas durchgebrannt oder das hatten wir neulich bei einer Analyse. Dann haben wir Techniker, die kommen. Die Geräte selbst haben ja auch Feinjustierungen, Einstellungen. Und bevor ich jetzt irgendein Gerät mir da kaufe oder hinstelle, werde ich natürlich erstmal schauen, was sind die besten Geräte am Markt. Es gibt verschiedene Testhersteller. Da gibt es auch Messen wie Analytica in München, die jetzt im April gewesen wäre. Oder die eine große in Düsseldorf immer wieder, die Medica. Also es gibt schon Medizinermessen, wo wir uns auch Geräte anschauen. Wir haben auch Vertreter sozusagen, die kommen wieder vorbei und sagen, ach, wir haben ein neues Gerät, wir haben eine neue Methode, seid ihr interessiert? Und dann muss natürlich die Qualität stimmen, also bevor wir irgendein Gerät uns kaufen oder hinstellen, werden wir das erstmal austesten selbst, dann bekommt man ein Probegerät meinetwegen mal, informiert sich und dann wird das eingestellt und misst selber mal ein paar Proben, muss auch diese Proben validieren im Endeffekt, damit im akkreditierten Labor, damit das alles Hand und Fuß hat an charakterisierten Proben mit Referenzwerten und dann sehen wir, okay, und dann natürlich, wie ist der Preis des Gerätes? Was kostet das? Das muss ja alles kalkuliert werden. Was kann ich nachher überhaupt, ich muss ja Personal noch bezahlen, das Personal muss gut ausgebildet werden, ich muss die Räume bezahlen, ich muss Strom, Wasser bezahlen, die Akkreditierung ist sehr teuer, wenn die Prüfer kommen. Wir haben auch externe Ringversuche, so heißt das, also externe Qualitätskontrollen, wo wir entsprechend auch kostenfrei für den Patienten irgendein Blut kriegen mit irgendeiner Konzentration drinnen, wo wir gar nicht wissen, was der Wert dann bringt und das müssen wir messen und dann geben wir das Ergebnis an das Referenzinstitut wieder zurück und dort werden alle, die daran teilnehmen, das ist eben die Grundlage eines akkreditierten Labors, auch extern überprüft. Und dann sieht man, aha, der Wert stimmt, wie die anderen Labors auch messen oder wie das Referenzlabor auch vorgibt oder der Wert ist falsch, ist schlecht und dann muss man wirklich sich auf die Hinterbeine stellen und schauen, warum ist denn mein Wert schlecht? Und dann muss man das alles überprüfen und beim nächsten Mal darf man auch nicht wieder durchfallen. Also, und das kann alles, alle halbe Jahre wird das beispielsweise bei deinem Blutbild überprüft, weil was hast du davon, wenn deine Blutbildwerte nicht stimmen, dann kommst du vielleicht ins Krankenhaus, kriegst Knochenmark entnommen, invasive Eingriffe und dann nur, weil das Analysensystem nicht gestimmt hat.
Woran siehst du denn, dass ein Wert schlecht ist? Also, dass der komplett ausreißt oder reden wir da von kleinen Erfahrungen oder Erfahrungen, wo du sagst, ja, der Wert, das glaube ich jetzt nicht, dass der so hoch oder so niedrig ist, testet man nochmal was anderes. Woran siehst du, dass so ein Wert ausgerissen ist?
Ja, also wenn du in Großlabors arbeitest, siehst du beispielsweise 1000 Blutbilder am Tag. Jeder Laborarzt 1000 Blutbilder. Dann bekommst du natürlich ein Gefühl, ob da auch innerhalb der Messreihe irgendwas weggedriftet ist, also oder HbA1, ja, nehmen wir einfach mal einen Thrombozytenwert, ob die alle zu hoch sind. Das siehst du natürlich, klar, wenn du 1000 siehst am Tag, so sehe ich natürlich am Tag auch hunderte Werte und dann bekommst du als Laborarzt einfach ein Gefühl, ein Gespür, du weißt, Also da stimmt irgendwas nicht. Da musst du mal nachfragen. Also die Konstellation stimmt nicht. Das ist unsere Ausbildung. Dafür sind wir ausgebildet worden. Dafür waren wir Assistenten, haben hunderttausende Werte alle validiert, wenn wir den Facharzt haben. Natürlich kann es auch sein, dass ich dann daneben liege, dass ich sage, überprüf den Wert. Und dann steht drin, Wert wurde kontrolliert. Das ist eben das Qualitätsmerkmal eines guten Labors.
Okay. Dann lass uns mal auf Infektionen und Covid gehen. Was ist die große Herausforderung bei Infektionen? Weil du sagst, du siehst tausende Werte oder hunderte Werte am Tag. Wie interpretiert man jetzt Infektionen? Wie misst man das?
Ja, also nochmal zurück. Ich hatte schon gesagt, dass ein Laborwert eine Erkrankung nicht beweist. Vielleicht nur als Beispiel anhand deiner Niere. So, dein Hausarzt sagt, deine Niere klappt nicht oder dein Urin ist zu gelb. Ja, gut, das sagst du, ich trinke aber normal, Herr Doktor. Das wäre dann eine Niereninsuffizienz. Gut, dann macht man Kreatininwert, so heißt es. Als Vorstellung, jetzt vertraust du oder dein Arzt vertraut diesem Kreatininwert, aber die Sensitivität bei deiner Niereninsuffizienz, wenn die noch nicht so fortgeschritten ist, ist nur bei 50%. Das heißt, du hast hier einen Wert, das musst du auch wissen. Du hast hier einen Wert vor dir, wo du drauf dich verlässt und sagst, ach, an meiner Niere ist schon nichts, aber das ist nur bei 50% von 100 der Fall. So, das heißt, 50 andere haben einen völlig erhöhten Wert und du hast einen völlig normalen Wert. So, und da muss dein Hausarzt überlegen, aha, aber trotzdem stimmt was nicht. Oder ja, das Labor vielleicht mit überlegen, kann er anrufen, ihr Kreatininwert stimmt nicht. Da haben wir inzwischen eine glomeruläre Filtrationsrate, die wir berechnen können als Beispiel. Aber insgesamt kann man dem Laborwert nicht 100% vertrauen. Das muss auch klar sein. Das ist ein Hilfsmittel. Ich sage immer, das ist wie bei du gehst zum Radiologe, lässt mal deine Lunge röntgen. Das ist nicht 100% alles ausschließen. Du kannst trotzdem einen kleinen Tumor haben in der Lunge, ohne dass man den im Röntgenbild siehst. Verstehst du? Also das ist immer nur, Labor ist ein Hilfsmittel. Wir helfen, wir unterstützen den Kollegen draußen oder auch Heilpraktiker, also die Therapeuten unterstützen wir mit unserer Analytik. Und das ist ein Hilfsmittel, nicht Beweismittel. Auch vor Gericht müssen wir nicht sagen können, so, ich habe jetzt Verdacht auf eine Borreliose, ich muss das haben, das Labor beweist das, weil ich Antikörper habe. So darf man nicht denken. Man muss das gesamte klinische Bild sich anschauen. Hat der wechselnde wandernde Gelenkschmerzen? Hat der Antikörper? Ist der ELISpot positiv? Was kommt noch an Differentialdiagnose? So heißt ja das Wort. Was kommt noch an anderen Infektionen oder Erkrankungen in Frage? Ist das vielleicht doch was Hormonelles oder hat er sich gestoßen oder ist das Vitamin D oder wie auch immer? Du musst das alles in deinem Schädel haben. Der Laborarzt sollte das im Schädel haben und natürlich auch der niedergelassene Kollege draußen. Und dann läuft auf dieser kommunikativen Ebene sollten auch dann die Diskussionen ablaufen. Bei der Borreliose ist das leider etwas völlig schief gelaufen. Über die Jahre hat man die Borreliose nicht anerkannt, die chronische, und so, dass die Patienten in ihrer Hilflosigkeit selber sich Arztwissen, ärztliches Wissen angeeignet haben, wissen zum Teil mehr als die Ärzte wiederum draußen, was immer eine schlechte Situation ist. Heute ist ja die Internetmedizin, dann wurde der Begriff der Internetborreliose politisch geprägt. Also dieses Thema ist sehr umfassend. Aber ein Laborwert ist immer so gut der Diagnostiker vor dem Patienten ist. Und das ist der Therapeut, das bin nicht ich im Labor. Meine Werte, die stimmen, sage ich mal, zu 99,9%. Also an den Werten gibt es da nichts zu deuteln. Die Frage ist, wie gut wählt der Kollege, der Arzt oder der Therapeut, der Heilpraktiker überhaupt den Wert aus? Vielleicht wählt er einen völlig falschen Wert aus oder eine völlige Anforderung. Was er nicht anfordert, kann er auch nicht finden. Das heißt, er muss selber im Vorfeld überlegen, was will er überhaupt testen? Was braucht er für einen Test? Und da trennt sich auch wiederum die Spreu vom Weizen.
Ja, also diese Differentialdiagnostik ist halt enorm wichtig, auch raus, wie du gerade sagst. Ich habe jetzt mit verschiedenen Laboren auch für mich selbst schon, da kriegst du manchmal 4 A4 Seiten und lauter Werte zum Ankreuzen. Also es ist dann nicht so, dass wie jetzt beim Arzt, der sagt, okay, wir machen ein kleines und großes Blutbild. Du kannst ja auch jeden einzelnen Wert selbst raussuchen, so wie es dann vielleicht der Arzt oder der Therapeut macht. Und da kann dann vielleicht schon der erste, in Anführungsstrichen, Fehler passieren oder die Unachtsamkeit den falschen Wert angekreuzt. Und auf einmal kannst du damit nichts anfangen oder du kommst auf eine ganz andere Spur.
Ja, also es muss genau belegt werden. Und dafür haben wir verschiedene Speziallabors auch. Meine Spezialität sind ja Infektionen schon seit 15, 20 Jahren oder seit den 90er Jahren bin ich sehr interessiert an Infektionen, ob es Yersinien sind, ob es Campylobacter ist, ob es die Viren sind, ob es Parasiten sind, auch Malariaerreger, Babesien bei den zeckenübertragenen Erkrankungen. Ich muss immer schauen, also mein Spezialgebiet ist die Infektiologie. Ich habe auch nicht den Anspruch zu sagen, okay, ich bin jetzt der beste Umweltmediziner. Mhm. Natürlich haben wir Umweltmedizin auch gelernt. Das ist klar, das mussten wir. Wir haben auch PCR gelernt. Im Labor musst du im Prinzip alles beherrschen, was an Labordiagnostik gibt. Hormone, Immunologie, klinische Chemie, Mikrobiologie. Ich habe sehr viel Kulturen angelegt, angezüchtet, verschiedene Erreger. Das heißt, du solltest alles wissen, aber du kannst dich nicht in allem spezialisieren. Und meine Nische oder mein Spezialgebiet sind eben die chronischen Infektionen geworden mit dem Schwerpunkt der Zecke. Also ich habe sehr früh schon angefangen, Zecken zu testen. Damals mit meinem Großlabor haben wir Kampagnen gemacht, zu Anfang 2000, 2001 war das, haben dann gesagt, ja, wir müssen Zecken testen, da war das noch ziemlich unbekannt, ja, aber wofür brauchen wir Zecken zu testen? Ja, heute testen viele Zecken, weil wir wissen, dass durch den Zeckenstich werden auch viele Erreger übertragen, wie Borrelien, Bartonellen, Babesien, und das war damals noch völlig unbekannt. Mhm.
Wenn es um Infektionen geht, wonach sucht ihr denn da? Also ihr sucht dann quasi nach Antikörpern, oder?
Nicht nur, nein. Es gibt zwei, das ist völlig richtig, was du sagst. Der Antikörper reflektiert aber nur eine Immunantwort-Ebene. Das ist die TH2-Ebene, die humorale Immunantwort. Wir haben aber, was ich finde, eine viel wichtigere Ebene. Auch bei Corona wird das noch so kommen, wo Herr Professor Drosten schon mal angedeutet hat, dass wir eine zelluläre Immunität haben könnten, wie das so zwischen den Zeilen gelesen hat. Und diese Immunität liegt auf der TH1-Ebene. Und TH1-Ebene ist die zelluläre Immunantwort. Da sind die Lymphozyten für zuständig, und zu den Lymphozyten gehören auch die natürlichen Killerzellen. Und da gibt es spezielle Testungen, das kam aus der Tuberkuloseforschung, dieser Quantiferon-Test, da hat man gesehen, aha, die Patienten bilden gar keine Antikörper, also TH2-Immunantwort ist negativ, aber die reagieren sehr stark auf der zellulären Ebene, wo Herr Drosten jetzt auch schon mal eine Andeutung gemacht hat, bei 34% der vor Corona Infizierten, dass da doch gewisse Teilimmunitäten vorliegen könnten. Das ist alles natürlich sehr hypothetisch, aber da ist natürlich massive Forschung im Hintergrund im Gange, sodass man schaut, wir haben ja alle ein TH1 und TH2-Immunsystem, zellulär und humoral, und beide gehören zusammen, beide helfen sich.
Ganz kurz für die Übersetzung, TH1 ist angeboren, TH2 ist erworben, ne?
Kann man das so? Nein, so pauschal kann man es nicht sagen. Das wird immer so schnell im Jargon. Also alles kommt aus einer Urzelle, aus dem Thymus und aus originären Zellen. Da gibt es die Urstammzellen, und die differenzieren wieder in das TH1, also dieses Angeborene. Und dann differenziert sich es auch über die angeborene Immunität, TH0, sagen wir mal, in eine TH1 und TH2, in die erworbene. Also wo wir uns jetzt darüber unterhalten, ist rein die erworbene Immunität. Also bei allen Erregern. Und das kommt ja am Tag der Geburt, geht es schon los, wirst du schon mit Viren, Bakterien konfrontiert, und dann geht es los mit deinem Immunsystem. Du hast natürlich noch ein bisschen mütterlichen Schutz über deine Antikörper in dem Fall, das weißt du ja, sodass dir da, wenn du auch stillst, nicht so viel passieren kann. Oder die Mutter hatte den Antikörper, du bekommst das über den Mutterkuchen, ein Immunglobulin G heißt das, dann IgG, über die Plazenta, den Mutterkuchen, bekommt das Baby ab, und das hält dieser Nestschutz, sagt man, aus bis zu 6 Monaten. Aber dann musst du loslegen. Dann hast du quasi eine passive Immunität wie bei einer Impfung gekriegt, auch bei der Corona-Impfung ist ähnlich, da ist ja gleich der Fall, IgG-Antikörperproduktion und dann als Immunglobulin G. Und dann baust du ja deine eigene Immunität durch Auseinandersetzung deines Immunsystems mit zig verschiedenen Pathogenen, sagen wir, also krankmachenden Stoffen, aber auch gesundmachenden. Auch deine Darmflora, die Blutgruppen, entsteht ja dann erst alles. Also dein ganzer Körper erwirbt ja schon am Tag nach der Geburt, erwirbt ja schon das angeborene Genetische, ist klar, das ist die TH0-Zelle, die stand defend. Aber diese Fähigkeit haben wir alle mehr oder weniger. Gut, wir haben auch Patienten, die haben ein schlechtes angeborenes Immunsystem, die können keine zelluläre Immunität aufbauen, auch keine humorale, das heißt keine Antikörper aufbauen, keine lymphozytäre Immunabwehr aufbauen, also über die Lymphozyten, die Teil auch der Blutzellen sind. Also wir müssen das sauber differenzieren im Endeffekt.
Okay. Springen wir zurück zum TH1. Du hast ja gesagt, Diagnostik, TH2, Antikörper und TH1. Und TH1 ist so interessant aus Sicht der Infektionen.
Sehr interessant, ja. Die TH1-Immunantwort ist die vergessene Immunantwort. Können wir vielleicht mal einen Podcast machen, darüber diskutieren. Ich hatte das damals bei der Borreliose festgestellt, dass bei chronischer Borreliose die Antikörper, vielleicht wo du mit deinem Referenzbereich jetzt kommen würdest, doch unterhalb des Referenzbereiches sind und habe dann gesehen, aha, die reagieren ja doch auf der zellulären, auf TH1 über den ELISpot, den ich damals gemacht hatte, auch bei dieser MS-Kranken. Und habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht, weil warum finde ich diese ganzen Immunantworten, ja, vielleicht jetzt der Professor von Dosten auch, warum findet er denn 34%? Was hat das für eine Bedeutung? Da muss man natürlich in der Forschung, da muss man nachgehen in dieser Frage, klar, weil es ist ja entscheidend, das ist ja eine natürliche Immunität. Machen wir uns nichts vor, diese Antikörperantworten, egal was wir machen oder produzieren oder auch zelluläre Immunantworten, sind ja natürlich gute Immunantworten. Das ist ja nichts Schädliches. Das heißt, unser Immunsystem versucht, den Erreger mit den natürlichen Killerzellen, mit den T-Zellen, den CD4 insbesondere, so heißen die, oder auch den Antikörpern zu vernichten. Das sind Abfangjäger beispielsweise. Immunglobulin sind Abfangjäger. Ist was Natürliches. Man soll nicht jetzt habe ich einen Antikörper. Ein Antikörper ist ja was Gutes. Und gerade bei der Impfung, die auch sehr diskutiert wird von Impfgegnern und Impfbefürwortern, ist aber bei jeder Impfung so im Endeffekt, sollen wir da nicht Immunglobulin G als Schutzantikörper aufbauen? Das ist ja quasi, ich tue dem Körper eine milde Infektion zuführen, die ihn nicht schädigen soll. Da streiten sich ja die Geister, ob man nicht doch geschädigt wird oder nicht. Und dann im Endeffekt einen Immunschutz, einen passiven Immunschutz mit solchen Abfangjägern. Die haben ein Bindungsämpchen, die schwirren im Blut rum. Und was wir auch noch vergessen, wir haben auch Memory-Zellen, also Gedächtniszellen. Und bei jeder Infektion, das wird, glaube ich, bei Corona noch gar nicht so diskutiert momentan, bilden wir ja Gedächtniszellen, also eine Immunantwort von Plasmazellen aus, die dann wieder in Antikörperproduktion übergehen. Antikörper sind Proteine, Eiweiße beispielsweise, aus einer Memory-Zelle, Gedächtniszelle, die wir alle aufbauen aufgrund des ersten Kontaktes. Und das ist bei Corona in meinen Augen auch nichts anderes. Aber ich habe da noch nichts drüber gelesen oder gehört momentan.
Okay, die Forschung um diesen neuen Virus ist natürlich gerade riesig, ne? Und ich glaube, manche sind in der Spekulation viel schneller als das Forschungsteam dahinter. Ja. Und Presse und Co. Deshalb unterhalten wir uns ja auch hier darüber, dass das Thema auch mal in meinen Augen sachlich mit als Experte von deinem Expertenwissen profitiert. Wo ist jetzt die Herausforderung bei Covid-19, wenn wir mal auf die Infektion eingehen? Weil du hast ja auch jetzt einen Schnelltest entwickelt.
Also ich habe nichts entwickelt.
Entschuldigung.
Wenn ich entwickelt hätte, dann würde ich die Dollarzeichen zählen wahrscheinlich. Ich bin nur der Anwender. Okay. Die entwickelt haben, eine Firma war ja im Fernsehen mit unserem Gesundheitsminister, groß auf dem Kittel und mit Schutzbrille gewesen. Also wer was entwickelt hat, ist sicherlich jetzt steinreich. Also die machen Geld ohne Ende im Endeffekt. Ob das diese PCR-Firmen, da spielen auch Lobbyisteninteressen natürlich Riesenrolle, auch Diagnostikindustrie. Ich bin ja kein Diagnostikindustrie, ich bin Anwender, ich kaufe die Teste, ich versuche die halt günstig zu kaufen, aber ich muss auch meinen Preis zahlen, verhandeln. Und auch diese Schnellteste sind gekauft. Die sind, ich hatte auch vor 2 Monaten die Chinesen ausprobiert oder einige Chinesen. Das war auch ganz spannend, weil zu mir kamen Leute, die hatten das hinter sich und ich habe dann gedacht, ja, die müssen ja Antikörper haben. Und es gab noch keine Antikörper. Die Chinesen waren negativ. Alle hatten keine Antikörper in den Testen damals. Das waren diese erste Generation, erste Welle der Billigtests, die da kamen, ohne dass die Regierung, und Boris Johnson hat ja gekauft, die polnische Regierung hat gekauft, massenweise Geld versenkt. Ich glaube, die haben es nicht bezahlt. Also Johnson hieß es in England, 16,5 Millionen oder Pfund hat er da rein investiert, einen Schnelltest, ohne zu überlegen, was ist das überhaupt für ein Schnelltest von den Chinesen. Ist klar, dass da auch einige Fake-Produkte über den Masken auf dem Markt waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die ausgetestet an gesichert positiven mit der PCR-Methode im Rachen. Die hatten auch ein bisschen Symptome gehabt, die Jungs, und habe die dann nach der Quarantäne natürlich, um da sicher zu sein, nach 3-4 Wochen ins Labor kommen lassen, habe aber mit den Chinesen nichts gefunden. Dann kam zeitgleich ein anderer Test, wo ich nicht wusste, dass das ein deutscher Test war zu dem Zeitpunkt X, der mir ein Bekannter zugespielt hat, die aus Deutschland gesagt, Armin, probier den mal aus. Ich habe gesehen, aha, deutscher Test, wusste aber nicht, wer wieder dahinter gesteckt hat, und habe dann diesen Test ausprobiert. Hab gesagt, die haben ja Antikörper. Ja, der Chinese nicht. So, da war ja natürlich klar, der Chinese war ein Fake-Produkt. Okay, also dieser Chinese. Es gibt andere Chinesen, die nicht so sind inzwischen. Aber das war damals eine Fake-Welle, also eine Fälschungswelle, wo auch die Warnung zurechtkam, macht keine Schnellteste. So, aber dieser deutsche Schnelltest, der war vom Leibniz-Institut entwickelt worden, hat mich hier vom Hocker gefallen, als ich dann die Nachricht bei NTV gelesen hatte. Und diese Firma war völlig ausverkauft am Anfang. Jeder wollte den Schnelltest haben. Ich muss diesen Schnelltest haben. Ja, und dann sind natürlich die Schnellteste. Schnell heißt im Labor nicht immer gut. Ich habe den natürlich dann auch validiert. Ich habe den aus Serum, also aus Blut kann man den machen bei mir im Labor. Aber dann habe ich gesagt, bevor ich ihn aus dem Finger freigebe, habe ich nochmal die Jungs einbestellt und habe die dann, also wo ich wusste, die haben im Chinesen versagt, nochmal kommen lassen, nochmal Finger, und hat dieser Deutsche auch funktioniert. Also sie hatten alle IgG-Antikörper, was auch zu erwarten war, keine IgM-Antikörper. Dann kam durch Zufall ein anderer Test eines deutschen Herstellers, der noch weit vor dem Spahn beworbenen Test oder auch Söder beworbenen Test vor 2-3 Wochen war, aber kaum Erwähnung fand. Ich denke aus lobbyistischen Interessen, was anderes kann ich mir ja nicht erklären, der eine hervorragende Datenlage hatte, auch mit 99,8% Spezifität und Sensitivität auch bei nahezu 100% nach 3 Wochen. Und der Test war auch ratzfatz ausverkauft beim Testhersteller. Der Preis hat für mich keine Rolle gespielt im Einkauf. Es gab keine Tests. Selbst große Laborgruppen haben keine Tests, bekommen Hilfe, wir können keine Teste machen, alles ausverkauft. Gut, und ich hatte Glück, da auch von denen zu bekommen, von dieser ersten Lieferung, so 900 oder 1000 Tests, habe die dann auch gemessen, validiert im Labor mit meinen Positiven, habe mein Laborpersonal auch dann durchgemessen, habe dann dort auch einige schon mit Antikörpern gefunden, wo ich nicht wusste, wo ich ein bisschen überrascht war im Endeffekt, aber nachher auch einiges erklärt hat, was im Februar schon zugegen war in Deutschland in einigen Bereichen. So, und auf jeden Fall habe ich dann diesen ELISA gehabt von der Firma und habe den dann wieder mit dem Schnelltest validiert, und beides hat 100% übereingestimmt. 100%. Das heißt dann Inter-Assay-Varianz. Innerhalb der Assays vergleicht man das, und das hat fantastisch geklappt. Gut, dann kamen natürlich Patienten mit der Zeit. Immer mehr Patienten haben geschickt, auch aus Dänemark. Ärzte, die der ganzen Familie 10 krank waren, gesichert. Alles hat geklappt mit dem Schnelltest. Dann habe ich dem wieder Schnelltest hingeschickt. Machen die Ärzte zu Hause. Klappt hervorragend. Ich mache den im Haus. Also man kann heute, haben wir doch eine breite Auswahl, was will ich an Testungen machen. Und die sind vergleichbar. Ich denke, es gibt nie im Leben einen ultimativen Labortest. Den hat es noch nie gegeben. Selbst bei der AIDS-Diagnostik. Es gibt sehr gute Teste. Also wir haben hervorragende Teste schon bei Corona, um mal ein bisschen Wind aus den Segeln zu lassen. Inzwischen wird auch von Immunität geredet. Gestern kam aus einer Studie von Amerika, kam klar der Begriff auch des Deutschen, ein deutscher Professor hat auch klar gesagt, also wir gehen von der Immunität aus im Endeffekt. Mhm. Aber was ja nicht verwunderlich ist, aber diese Panik und alles das mal rauszunehmen, ein bisschen abzuschwitzen, natürlich kann das Virus mutieren, es kann alles mutieren. Viel gefährlicher halte ich noch die Ebola, wenn Ebola kommen würde. Da haben wir ganz schlechte Karten, weil es innerhalb von 1-2 Tagen zum Tod führt, 50%. Da haben wir ganz schlechte Karten. Oder Hantan, was du im Wald dir inhalieren kannst, wo Menschen sterben, auch in Deutschland, wird aber nicht darüber so diskutiert, aber die Dramatik ist da, natürlich wie bei Influenza, aber man muss mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, einfach mal anfangen, die Menschen zu testen. Das machen wir inzwischen. Ich habe auch Proben aus Trichenreuth, aus den Hotspots entsprechend. Kann sagen, da sind schon sehr, sehr viele, die haben das schon hinter sich, den Leuten geht es sogar gut, die haben die Symptome gehabt. Also die Dunkelziffer, da bin ich mir auf der Seite von Streken, dürfte sich schätzungsweise über 1 Million bewegen in Deutschland, wenn nicht noch mehr inzwischen. Also da kann man immer nur schätzen, hypothetisch sein, sagen wir 1,5, vielleicht inzwischen 1,8 Millionen, ist ja völlig wurscht. Aber wir gehen davon aus, dass viele das hinter sich haben, wie bei mir im Labor, im Personal, wo andere Bekannte ich kenne, die sagen, ach, ich habe das hinter mir, ich bin jung, mir hat das gar nichts ausgemacht, ich habe mein IgG. Ob das dann wie lange eine Immunität macht, spielt ja erstmal gar nicht die Rolle. Hauptsache, ich habe das Ding schon mal hinter mir. Also wären auch viele froh, die keine Antikörper haben. Die sind alle ja traurig, sagen, Mensch, hätte ich es doch schon hinter mich gebracht.
Es würde also bedeuten, da tauchen gerade auch ein paar Fragen in mir auf, bezüglich Impfung. Wenn ich also eine Immunität habe, würde das ja die Impfung verwerfen, oder? Dann bräuchte ich ja keine Impfung mehr.
Ja klar, also man impft ja nicht, also wenn du beispielsweise von der Zecke gestochen wirst, Beispiel, FSME heißt das, ein Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus kann dich umbringen. Gibt es Todesfälle. 3 oder 4 ist zwar nicht 7.000 oder 8.000, ist für jeden Einzelfall mehr als dramatisch. Da machst du eine Schutzimpfung. Musste dreimal impfen. Die Frage ist ja, wie häufig müssen wir auch bei Corona geimpft werden? Reicht eine Impfung aus, um einen Impftitel zu erreichen? Die Frage ist ja bei weitem nicht beantwortet, wird vielleicht auch in 5 Jahren beantwortet werden können, bis man überhaupt mal weiß, wie häufig muss ich boostern, um diesen Booster-Effekt für die Memory-Zellen, auch höhere Protein, höhere Immunglobulin-Konzentration zu erreichen am Ende. Also wenn ich so einen Wert sehe, in IgG, schreibe ich immer Zustand nach einer abgelaufenen FSME-Infektion oder Impfung. So, wenn der Patient aber keine Impfung hatte und weiß, ich habe keine Impfung, dann ist das Zustand nach einer abgelaufenen Infektion, ohne dass er den Zeckenstich gemerkt hat. Das Covid merkt auch nicht jeder. Also die Jungs, die ich gesprochen hatte, die gesichert waren, haben mir gesagt, die waren in Südtirol, ich wäre überhaupt nicht zum Hausarzt gegangen, wenn ich nicht in dieser Kohorte drin gewesen wäre, wo einer schwer erkrankt ist. Sonst wären im Leben nicht getestet worden. Die wären einfach rumgelaufen. Ist einfach Fakt. Das ist Fakt. Das kam nur dadurch zustande, dass die im Endeffekt einen, der auch schwer erkrankt war. Bei FSME nochmal zurück, heißt dann Zustand nach einer abgelaufenen Infektion am Zeckenstich. Gut, viele wissen ja nichts vom Zeckenstich, nur so 18% nach signifikanter Datenlage. Also das ist auch so ein Thema, wo wir gar nicht groß drüber diskutieren. Es ist natürlich alles momentan Corona, teils zu Recht, teils zu Unrecht fixiert.
Ja. Okay. Immunität, also eventuell möglich, zumindest gibt es da schon Untersuchungen. Du hast jetzt ganz häufig IgG, IgA und Co. erwähnt und auch auf deiner Seite und den Schnelltest gebt ihr das ja an. Kannst du ganz kurz bitte erklären, wo die Unterschiede zwischen IgG, IgA, IgM ist, weil das macht ja was auch mit dem Test aus. Also sofort einen Soforttest, der sieht, okay, habe ich eine Infektion jetzt aktuell oder muss ich nach 14 Tagen messen?
Jetzt kommen wir in die Immunologie. Jetzt gehst du ein bisschen weg von der Infektiologie. Ist schon mal schön. Also das Motto heißt auch, Infektiosität trifft auf Immunität. Jeder hat ein Immunsystem, ohne Frage, reagiert auch mehr oder weniger mit Antikörpern. Wie reagieren wir in der Immunität, in unserer Immunabwehr, sagen wir besser, Immunabwehr, weil Immunität sagt mir, ja, ich bin jetzt immun, mir passiert schon nichts mehr, weil das wird momentan auch die ständige Impfkommission, die wir auch haben beim RKI, nicht dir beantworten, wie hoch ein Impftiter sein müsste, wie lange du Schutz dann hast. Also man sagt, vielleicht so zwei, drei Jahre oder ein halbes Jahr, aber da fehlen ja die Langzeitdaten. Das ist ja eine ganz neue Infektion. Wir haben übrigens bei Hepatitis B Immunität, haben wir bei Impfungen haben wir bestimmt 10 Jahre gebraucht, um da einen gescheiten Titer überhaupt mal eine Annäherung zu bekommen. Hepatitis A haben wir auch 5 bis 10 Jahre gebraucht oder noch länger. FSME schwankt jedes Mal hin und her. Also auch da sind dynamische Prozesse, wie hoch muss mein Titer sein, damit ich entsprechend, wie lange Immunität, wann muss ich wieder geimpft werden? Es ist ja nicht dann nur mit einer Impfung getan, weil wenn dann nochmal ein Covid auf dich zukommt, du hast keine Immunität mehr, musst ja entsprechenden Titer vorweisen, eine oder Memory-Zellen, die dich wieder hochtitrieren im Endeffekt.
Also was ist denn ein Titer?
Eine Titer ist eine, sagen wir einfach eine Konzentration.
Okay.
Sagen wir wieder, jetzt kommen wir zu deinem Referenzbereich, überhalb eines Cut-Offs, der an, ich sag mal, Gesunden oder Nicht-Geimpften definiert wird und Geimpften definiert werden. Dann schaut man nach, aha, das ist eine schwierige Geschichte, dass da laufen aber auch dann Fallberichte ein. Das heißt, es gibt ja trotz Impfung, gibt es ja trotzdem eine Infektion. Mhm. Also es ist nicht bei, wenn man Hepatitis B, kann man trotzdem im anderen Hepatitis B-Virusstamm infiziert werden, im anderen Subspezies-Stamm meinetwegen. Ja. Also es ist keine 100%ige Garantie. Auch Impfungen sind nicht 100% garantiert. Wird auch keiner bescheinigen. Wir im Labor sagen, Immunität anzunehmen nach Impfung. Anzunehmen juristisch. Wir sagen nicht, du hast 100 Jahre Immunität. Also das ist juristisch, würde uns angreifbar machen und wir würden auch dann verklagt werden können, wenn wir das messen. Also nochmal zurück zu den Antikörpern. Was sind Antikörper? Natürliche Immunantwort haben wir schon gelernt. TH2, humorale Ebene, erworben in dem Fall, nicht angeboren. Angeboren ist die TH0-Zelle, wie ein Ur-Lymphozyt, der sich dann Urplasmazelle, sagen wir besser, Ur in der Genetik, die können wir auch markieren übrigens, diese Zellen, die sich befinden, weil daraus können sich beispielsweise auch bösartige Erkrankungen ergeben aus diesem aus diesen Vorzellen. Das sind ja Riesenkaskaden. Und der Antikörper steht ganz am Ende einer Produktion, die durch einen Lymphozyten mal aus, Urzelle mal ausgelöst wurde, in uns angeborene Zelle. Und diese Produktion kommt auch eher aus den Plasmazellen raus. Plasmazellen sind wieder differenzierte Urzellen und die produzieren unsere Antikörper in der Konzentration. Und die Antikörper sind Eiweißfraktionen, die das Eiweiß, das Pathogen wieder wegbinden, auch das Virus in dem Fall, so Andockstellen haben. Und was bilden wir zuerst? Das kennen vielleicht die meisten, Immunglobulin M, IgM kurz genannt. Nach einer Infektion, wann kommt so ein IgM? In der Regel, wir sagen alle in der Regel, nach 3, 4, 5 Tagen bis zu einer Woche soll es kommen. Dann sagen wir, was kommt als nächstes? Immunglobulin A. Was ist Immunglobulin A? Immunglobulin A ist ein Antikörper, der zweimal Abfangjäger spielt mit 2 Bindungsärmchen. IgM, müssen wir sagen, hat 5 Bindungsarme. Das ist ein Vorteil. IgM kann 5 Viren oder pathogene Bakterien gleichzeitig binden und vernichten. Das IgA 2, das IgG nur 1. Mhm. Das muss man auch nochmal sagen, das IgA kommt dann nach so auch 5, 7 Tage, wenn du die Symptome bei Corona jetzt hättest, erst dann wird es auch gebildet. Bei manchen Infektionen kommt es dann auch schon ein bisschen früher. Bei Corona muss ich nochmal klar betonen, was ich von Anfang an schon gesehen hatte, erst nach 3 Wochen. Die Studie aus den USA hat auch gesagt, die Antikörperteste nicht zu früh machen. Es hieß dann mal 10 Tage, fand ich zu früh, da war noch nichts da bei meinen Leuten. Ich habe dann gesagt, nach 2, 3 Wochen, inzwischen am sichersten ist, man mal 3 Wochen Abstand hat. Wenn der Husten vor 3 Wochen war, kann man nach 3 Wochen, nach Tag 21, sollte man dann Antikörper messen. Und das wäre, welcher Antikörper kommt dann? Der IgG-Antikörper, weil den finden wir dann bei nahezu allen, 99,9999% aller Corona-Infizierten finden wir dann ein IgG, oder sollten wir einen finden. Das, ich sage mal soll, weil ich da inzwischen auch sehr vorsichtig bin. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu der ganzen Charakteristik der Antikörper. Es hängt noch von den Halbwertszeiten etwas ab. Die Halbwertszeit vom IgG liegt bei 3 Wochen. Die vom IgA und IgM liegt kürzer, bei 5, 7 bis 10 Tagen. Was ist eine Halbwertszeit? In der Halbwertszeit wird 50% des Proteins abgebaut, wenn es nicht geboostet wird durch Plasmazellen, sodass wir davon ausgehen, dass IgG am längsten da ist, sodass wir sagen, es sind auch Gedächtnisantikörper. So ist auch der Begriff draußen im Umweltjargon. Ein Gedächtnisantikörper, der auch lange persistiert, und bei der Impfung wollen wir die IgG-Antikörper haben. So, meine Beobachtung bei Corona, und die deckt sich inzwischen auch mit anderen Wissenschaftlern oder Leute, die das messen, ist, dass wir doch sehr, sehr lange IgA-Verläufe haben vom Immunglobulin A. Nicht das IgM. IgM ist ein Antikörper der ganz frischen Phase, kommt als allererstes. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen IgG, A und M in der grundsätzlichen Produktion? Wo wird das denn produziert? Oder wo finden wir das denn? IgG wird produziert im Blutkreislauf, zirkuliert das. IgM das Gleiche, zirkuliert im Blutkreislauf. IgA, ich bin ein Favorit von IgA schon seit 15 Jahren. IgA, Immunglobulin A, ist der Antikörper, der einzige, der 20% auf den Schleimhäuten produziert wird. Mukosal heißt das, Schleimhaut produzieren, der Antikörper als Schutz. Was ist denn bei dem Corona? Wo befällt denn das uns? In den Schleimhäuten selbstverständlich. Was passiert denn? Dann produziere ich natürlich ein IgA. Auch ganz logisch. Das Gleiche passiert bei Chlamydien, bei Mykoplasmen, bei Yersinien, bei Campylobacter, bei Herpesviren. Alles, wo lokal die Schleimhaut befallen wird vom Virus, produziere ich dominierend. Jetzt komme ich sogar zum Begriff der Dominanz. Produziere ich beim Husten, bei Chlamydien, IgA-Antikörper. Und erst später kommen meine IgG-Antikörper. Und die Frage, die sich natürlich stellt, wann kommt es zu, die, wir nennen das eine Serokonversion. Also ich gehe weg vom IgA oder IgM und mache mein IgG. Wann passiert das denn? Was ich sagen kann, dass viele aus dieser ersten Generation schon über 2 Monate IgA-Antikörper haben und IgG zum Teil, aber nicht alle IgG. Jetzt tun sich da ganz viele Fragen für mich selber auf. Ich bin ja ein praktischer Laborarzt. Ich habe auch Forschung gemacht, viel endokrinologisch Assays aufgebaut in 90er Jahren. 80er, 90er ist aber nicht mein Fachgebiet mehr. Das sollen Forscher machen. Aber was ich in der Praxisanwendung draußen sehe, dass viele meiner Patienten oder auch nicht meine Patienten, die ich von Ärzten geschickt bekomme oder wo ich mich mit Leuten unterhalte, die haben Covid gehabt, Corona-Infektion, haben aber nur IgA-Antikörper und kein IgG. So, jetzt würdest du natürlich sagen, gut, dann machen wir doch mal einen IgG-Test, um zu schauen, ob wir die überhaupt impfen müssen. Aber vielleicht haben die gar kein IgG. Ja, warum produziert jemand kein IgG? Jetzt kommen wir zum nächsten Thema der Immunologie. Weil er eine angeborene Immunglobulin-Schwäche hat, wo er nichts produzieren kann, oder eine erworbene Schwäche. Und beispielsweise bei Borreliose oder bei anderen bakteriellen Infektionen wissen wir, dass die Patienten IgG-Subklassen Defekte haben, die produzieren nichts. Und dann ist natürlich das IgA, können die nicht produzieren, egal was du da machst. So, die nennen wir zum Beispiel auch Non-Responder bei Impfungen. Also es gibt bei Impfungen auch Leute, die kannst du impfen, auf Teufel komm raus. Hepatitis B, ich habe Kollegen, sind geimpft worden und die bringen keinen Titer zustande, weil die diese Schwäche haben. Da kannst du impfen 100-mal. Gut, dann sag mal, okay, wir gehen trotzdem davon aus, dass du irgendwelche Plasmazellen im Hintergrund hast und dass bei dir vielleicht, wenn das Virus kommt, doch eine überschießende Reaktion, dass du doch mehr Antikörper dann in dieser akuten Infektionsphase oder Kontakt mit dem Virus produzieren würdest. Also dieses Modell, nochmal zurück, gilt für sämtliche Infektionen, für sämtliche Impfungen. Das hat nichts mit Corona zu tun. Und natürlich könnte Corona eine Ausnahme dieser Regel stellen. Aber was ich bislang gelesen habe, ist es ein Virus wie Influenza auch. Und Influenza messen wir auch IgA-Antikörper und IgG-Antikörper. Und wenn jemand IgA hat, dann sagen wir, oje, der könnte Influenza haben, weil IgA ist ja sehr früh da. Hat er nur IgA? Der hat Influenza, der hat Virusgrippe. So, das heißt, ich kann natürlich auch diesen Test, den ich jetzt hier messe, das hat der Schnelltest übrigens nicht. Der Schnelltest hat ein IgM für diese Fälle. Also es könnte durchaus sein, jemand sitzt zu Hause oder ist beim Arzt, beim Schnelltest dürfen nur medizinische Fachgruppen machen, also nicht Otto Normalbürger, weil das nicht so einfach ist und man da auch Fehler machen kann, nervös wird und falsch die Tropfen und die Ablesezeiten, da können Fehler passieren, auch Interpretationsablesefehler, ist nicht so einfach. Gehört schon, finde ich, auch in die Hand von, gerade in dieser bei Schwangerschaftstesten wäre es auch schon wichtig, dass man die richtig macht zu Hause, aber ich finde, diese Schnellteste gehören nicht in Patientenhand, Probandenhand, definitiv nicht. Aber was ist mit Leuten, auf einmal findest du ein IgM, der wird beim Hausarzt gemacht. Das könnte ja jemand sein, der asymptomatisch ist, beispielsweise, oder der ganz frisch das hat, ohne dass er Symptom, also wieder asymptomatisch
ist. Also der ist quasi noch ein Ansteckmensch.
Dass der genau da in der ansteckenden Phase vor der sitzt. Oder das IgA das gleiche, wenn ich nur ein IgA habe. Das könnte ja sein. Wir sagen zwar, okay, wir testen alle nur asymptomatische, also auch ich lasse keinen in meine Praxis rein, bin ja auch Arzt, wo symptomatisch wäre, ist klar, da steht ein dickes Schild, draußen bleiben. Aber was ist denn mit, wir nennen die Silent Carrier, also Leute, die irgendwas stumm in sich tragen, wie viele, diese Dunkelziffer und gar nichts merken. Was machen wir mit denen? Wir können ja nicht alle draußen lassen, aus den Betrieben, aus den Geschäften, aus den Arbeitsprozessen, aus den Arztpraxen, aus den Kliniken. Das heißt, wir müssen ja schon irgendwo mal was machen, um sicher zu sein. Entweder machst du dann einen Abstrich, schaust mal nach, hat er das Virus in sich, aber die Sensitivität vom Abstrich ist nicht 100%. Das muss man auch klar sagen. Also es gibt viele, viele, die falsch negativ sind. Ja, das schließt nicht aus. Da hat er trotzdem sein Virus im Rachen, im Tiefen, vielleicht schon tiefer gerutscht, oben in der Nase findest nichts mehr, das ist schon tiefer gerutscht. Er ist aber asymptomatisch, weil sein Immunsystem, das IgA, das Ganze gut bekämpft, Immunglobulin A, Schleimhaut produziert und ich sag mal so, also bei vielen macht das gar nichts, aber das sind ja trotzdem potenzielle Zeitbomben, die können ja andere wieder infizieren, wenn die mal husten, niesen, obwohl du sagst, ja, der Abstrich ist negativ, keine Antikörper, wer gibt uns denn nur 1000%ige Garantie? Keiner wird uns eine Garantie geben, sodass wir uns davon lösen müssen. Ein Labor ist nicht 1000%ig ausschließend oder auch beweisend.
Das ist auch wichtig für die Leute, da war ja immer, ja, falsch getestet und das Labor, es können so viele Fehler entstehen, schon nicht beim beim Labor, sondern es kann auch ein Fehler schon alleine beim Rachenabstrich sein. Oder wie du gerade sagst, der Virus ist tiefer gerutscht.
Ja, ganz genau. Wir haben einen Fall jetzt, da haben wir einen Abstrich gemacht, Rachenabstrich, Nase negativ. Aber im Sputum aus der Tiefe haben wir es gefunden.
Krass. Was wäre jetzt also quasi die Lösung? Also wenn wir wirklich valide testen wollen und schauen, wir haben vielleicht eine Immunität, wie gehen wir jetzt am besten vor, dass wir so viel wie möglich Menschen testen, gerade die asymptomatischen Leute, dass die auch wieder auf Arbeit und Co. können. Wie gehen wir jetzt am besten vor?
Ja, da haben wir auch wieder uns Gedanken gemacht. Wir haben ein Testkit entwickelt, das wir vom Labor ausliefern können. Haben wir auch schon einige ausgeliefert, 1000, 2000, wo die Leute selber sich aus dem Finger. Die Idee kam aus dem Kinderentnahmesystem. Wir haben ja auch Babys, wo man aus dem Ohrläppchen oder aus dem Finger Teste macht. Haben wir mal gesagt, gut, wir probieren das jetzt mal über so ein Kapillare, wie beim Blutzuckertest. Wird da reingepiekt, man tut das Blut in so eine Kapillare, ein kleines Röhrchen rein, 100 Mikroliter laufen lassen und dann sofort über Nacht ins Labor holen. Und dann haben wir das ausgetestet gegenüber der Venenblutentnahme, die ja nicht jeder machen kann. Und das war 100% übereinstimmend. Und dann haben wir die Freigabe auch unserer Validation im Labor erfahren dürfen, dass wir diesen Test sogar anbieten können. Ist also völlig konform mit allen Akkreditierungsrichtlinien, weil es ist im Endeffekt egal, wo das Serum herkommt oder das Plasma in dem Fall. Also wir nehmen das Plasma da aus dem Finger. Im Endeffekt ist wurscht, ob es aus der Vene kommt oder weil die Hausärzte haben ja auch ein bisschen Angst gehabt und wollen ja auch nicht immer unbedingt mit verdächtigen Fällen, die vielleicht doch in so einer Ruhephase sind und sie infizieren könnten. Aber inzwischen hat es ein bisschen nachgelassen. Aber man muss auch überall Blut abnehmen, hat Rollwehen, man hat kein gutes Blut. Und ich denke auch für Kinder, was machen wir mit Babys, was machen wir mit den Kindern? Da werden wir natürlich Kinderentnahmesysteme hernehmen müssen. Die haben wir auch in Universitätskliniken oder in Kinderpraxen oder Kinderkliniken, wo wir aus dem Finger oder Ohrläppchen dann pieken, das Kind, und entnehmen das und können dann auch beim kleinen Säugling schon auf Corona-Antikörper untersuchen. Das funktioniert. Nur das Blut muss sehr frisch sein. Und muss auch zeitnah im Labor sein.
Und da reichen jetzt 100 Mikroliter, hast du gesagt? Ja. Weil ich kenne das so von Vitamin D, Omega-3 und Co-Tests, die man so aus dem Kapillarfingerblut nimmt.
Reicht völlig aus. Es könnte mal unter Umständen auch gerinnen oder hämolytisch sein, da muss man schauen. Das gibt es aber auch aus der Vene, gibt es auch Blut, was nicht in die Analytik gehen kann, weil es nicht gut abgenommen wurde oder irgendwelche Störfaktoren drin waren, ja.
Wie gewährleistet ihr das, dass das über Nacht zu euch kommt? Weil wenn ich jetzt das in den Briefkasten schmeiße und dann einen
Zettel... Briefkasten ist schlecht. Also Schneckenpost machen wir nicht. Wir haben einen Fahrdienst, will keine Werbung machen, über Nacht, die deutschlandweit Österreich, Schweiz bedienen. International Europa haben wir auch FedEx, jetzt habe ich einen genannt, UPS, DHL, ich nenne drei in dem Fall. Also wir haben einen Fahrdienst, der geht raus und 15 Euro und dann wird das über Nacht aus dem Haushalt rausgeholt. Also da brauchst du gar nicht zum Arzt zu gehen, sparst dir sicher auch Zeit, Geld, auch die Ausfall an der Arbeitsstelle. Er muss noch warten, vielleicht sich sicher absichern, sitzt in einer riesen Schlange drin oder wie auch immer. Also das ist auch Zeitersparnis, solche Tests, und das funktioniert. Ich werde das auch noch bei weiteren Antikörpertestungen übertragen, die ich anbiete und auch selber austesten, ob das auch dort valide ist. Wir haben natürlich die Vorgaben der Akkreditierungsstelle, auch der CE-Zertifizierung entsprechend, dass alles CE-zertifiziert sein muss innerhalb des Arbeitsprozesses, den wir machen. Wir haben auch die Daten da, wir haben das validiert, ich werde das dann auch akkreditieren lassen, das Ganze, also die höchste Industriestandardstufe, hat alles wunderbar geklappt. Und noch eine Nachricht, wir werden auch im Juni einen Ringversuch, wo ich ganz am Anfang schon mal gesagt hatte, für die Corona-Antikörper bekommen, weil wir müssen ja auch schauen, innerhalb der Labors, innerhalb der verschiedenen Testhersteller, wir haben inzwischen, glaube ich, 8 Testhersteller in der Welt oder 10, die diese Antikörper schnell Test, haben wir auch schon mehr Konkurrenz. Ist ja gut so. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn verschiedene deutsche Schnelltesthersteller von hoher Qualität kommen oder auch Chinesen von hoher Qualität kommen oder auch Amerikaner von hoher Qualität kommen. Aber ein Test muss sich immer beweisen. Das heißt, wir machen dann diese Inter-Assay-Vergleiche. Jedes Labor kriegt dann eine Blutprobe geschickt und wir müssen messen, ist das IgG positiv oder negativ oder ist grenzwertig. Gibt es auch noch grenzwertiger Nachweis oder IgM, und dann wird die Daten gesammelt und dann werden die ausgewertet. Dann wird gesagt, bestanden, nicht bestanden. Labor gut, Labor schlecht. Test gut, Test schlecht. Und diese Daten haben wir jetzt noch nicht. Insofern können wir jetzt noch nicht sagen, das wäre jetzt der beste, der ideale Test. Also der Ringversuch ist immer so, das geht aus wie Hornberger Schießen. Es gibt viele gute Tests und es gibt ein paar, wo das Labor ein paar Fehler halt gemacht hat und auch vielleicht nicht so gut aufgestellt ist von dem Personal oder von den Maschinen, von der Analytik. Und da wird es so ein paar Ausreißer geben, so nennen wir das. Aber wir haben beispielsweise auch den Test bestanden. Jetzt, es gab einen Ringversuch, sogar eine Kontrollprobe für den Rachenabstrich. Wir haben ja auch eine PCR und den haben wir auch bestanden. Also insofern hofft man immer, dass man alles besteht, auch für die Akkreditierung dann später. Das ist dieser externe Kontrollmechanismus. Also wir sind in Deutschland einfach super in der Diagnostik aufgestellt, das muss man sagen.
Wie geht es denn dann weiter? Also ich habe jetzt Fingerkapillarblut über Nacht zu euch geschickt, ihr untersucht das und jetzt kriegt ihr raus, ja, die Person hatte Covid-19. Das wäre ja dann eventuell ein Ergebnis, was ihr habt, oder?
Ja, wenn du ein IgG findest nach 3 Wochen, würde man trotzdem, ich habe noch solche Checklisten entwickelt, die gibt es auf der Website kostenfrei. Die kannst du dir mal anschauen, weil viele wissen gar nicht mehr, dass sie im Januar oder Februar einen Husten hatten. Die wissen das gar nicht mehr. So, ach, ja, und dann kommt durch Zufall raus, aha, oder ich hatte einen Urlaub gemacht da und da, oder ich hatte einen Geschäftspartner da und da. Das ist ja diese Anamnese, die gehört ja dazu. Also man sollte nicht einfach jetzt mal blind alle testen, sondern man muss auch schauen, hatten die vielleicht doch eventuell leichte Symptome, auch in der Familie oder unklare, wo sie nicht mehr so dran denken. Das ist bei der Borreliose nichts anderes oder bei Infektionen. Man muss immer ganz weit zurückgehen. Und jetzt haben wir die erste Welle hinter uns. Nicht jeder hat ja riesen Husten gehabt. Manche haben nur leichten Geschmacksverlust, manche haben sich geräuspert, manche haben gar nichts gemerkt. Und das muss man über diesen Anamnesebogen erheben. Und der gehört dazu. Und wenn ich natürlich dann ein IgG finde, Immunglobulin G, sage ich ja, okay, mit einer ja an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit war es das. Und dann ist immer die Frage, wie lange ist denn das her? Ist das jetzt eine Woche her? Dann wäre ich ja noch in der Quarantäne. Dann muss ich sagen, Gottes Willen, also Sie sind ja immer noch mit Husten. Warum haben Sie es nicht gesagt? Warum sind Sie reingekommen? Sie haben doch gelesen, 2 Wochen hustenfrei sein, wenn man so einen Verdacht hat. Ja, ich musste arbeiten gehen. Es sind ja auch einige arbeiten gegangen. Die haben Symptome gehabt, die wollten die Arbeitsplätze nicht verlieren. Unter uns gesagt, das hört sich zwar kriminell an, aber der Arbeitsplatzverlust, die Ängste, die dahinter stecken, die sind auch nicht ohne, wenn man in Hartz IV rutscht und verliert Arbeitsstellen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also kann ich auch irgendwo nachvollziehen, dass einer nicht unbedingt alles sagt beim Arzt oder beim Betriebsarzt, was er vielleicht, also bei der Bundesvermusterung haben wir vielleicht auch nicht alles gesagt oder wir haben zu viel gesagt, wir haben simuliert und der Arzt muss erstmal rausfinden, ob du wirklich auch einen Schaden bei der Musterung hast und manche haben sich auch der Bundeswehrzeit zu meiner Generation sind auch dem entgangen, die sind gehumpelt und hatten aber nichts, haben schwere Bandagen gemacht und oh, mein Meniskus, ja, du kannst ja viel simulieren, so, ja, Doktor, ich habe so einen Husten, natürlich kannst du viel sagen, ja, sie sind psychisch krank, das ist schon nichts, oder es ist vielleicht ein Heuschnupfen, Allergie, da muss man auch schauen, oder eine Influenza, das ist ja wieder Aufgabe des Arztes, aber viele, sage ich mal, haben ja auch Angst, sich zu testen und man kann das auch kodiert machen, also das ist wie ein AIDS-Test, man kann auch keinen AIDS-Patienten zwingen, den Namen preiszugeben. Es gibt viele, die machen das kodiert, natürlich ist es meldepflichtig, aber ich sage mal so, aus dem Prostituierten-Milieu oder auch drogenabhängigen Milieu sind auch viele, die brauchen Gesundheitszeugnisse, die machen es offiziell, aber andere sagen, Mensch, ich will das mal wissen, ich hatte da einen Kontakt zu dem im homosexuellen Bereich, mach doch mal einen AIDS-Test und dann machen die einen Code drauf, ja? Weil es einfach Datenschutz auch ist. Also es geht ja um die menschlichen Datenschutzrechte. Es geht natürlich darum, auch die Allgemeinheit zu schützen, aber diese indirekten Antikörpertests sind nicht dafür geeignet. Nochmal zurück, wenn jemand akuten Husten hat, sollte er keine Antikörper machen. Dann gehört er nach Hause, 116, 117, Hausarzt, Gesundheitsamt, Abstrich oder vielleicht besser ein Sputum, wenn es in der Tiefe schon ist und dann entsprechend Analytik und zu Hause isolieren. Das sind die Vorschriften, sonst macht er sich ja strafbar. Wo ich hin will, die Welt danach. Viele Leute haben schon Warnskilaufen, waren in den Risikogebieten, haben Husten schon gehabt, waren mit jemandem zusammen, der das hatte. Und ich bin so überrascht, wenn ich manchmal Antikörper finde, bei so Pärchen, sage ich, ihr habt schon hinter euch gehabt. Und da sage ich, ja, wir hatten auch so einen Husten. Das Kind hat keine Antikörper. Kinder sind da ein bisschen schwieriger auch. Vielleicht hängt das mit den Referenzwerten zusammen. Das weiß ich auch noch nicht. Ich sage wie, aber da muss auch die Forschung ran. Was mit Kindernormwerten, Kinderreferenzwerten, wenn es schon den ultimativ besten Test nach Spahn gibt, das wurde alles nicht diskutiert im Endeffekt Referenzwerte, individuelle Referenzwerte. Also man muss wirklich mal schauen, in meiner praktischen Anwendung, ich will in die Welt danach, wo kann ich eine Beruhigung geben, wer hat schon mal einen IgG-Antikörper oder wer hat eine Kombination IgG und IgA, wer hat ein IgA. Also mich stört auch ein IgA nicht, wenn der vor 4 Wochen Husten hat, da sage ich, sie haben es schon hinter sich. Also dann hat er halt noch kein IgG ausgebildet. Im Endeffekt, da muss man nochmal eine Verlaufskontrolle, so heißt das bei uns, in 3-4 Wochen machen und in der Hoffnung, dass er serokonvertiert und sein IgG auch ausbildet. Also so sind die Stände, die ich jetzt aktuell habe. Und es ist einfach eine beruhigende Situation, wenn ich weiß, mein Antikörper oder wenn du keine Antikörper hast, dann ist ja auch ziemlich ausgeschlossen, dass du es schon hattest. Außer du wärst genau in dieser Inkubationsphase der 2 Wochen. Ja. Das ist natürlich eine dunkle Phase, da wissen wir alle nicht. Das ist ja immer, wo wir diese R-Zahl beobachten von Ostern. Was ist nach Ostern gekommen, wo vielleicht doch ein bisschen mehr Außenkontakte waren, wo die Leute sagen, ich will den Osterhasen mal vorbeibringen an die Tür und da hat er aus der Tür rausgehustet und das Aerosol stand in der Tür drin. Also das sind so abstrakte Dinge, aber es ist klar, das Blöde an diesem Virus ist, es ist nicht so schnell symptomatisch und das ist diese Silent Carrier Phase und ich glaube, das ist eben das, wo uns zu schaffen macht und deswegen entwickeln ja auch schon welche Teste, die auch sehr früh im Rachen schon nach ganz früh das nachweisen können. Ist ja auch eine Entwicklung gerade.
Quasi, wenn du noch in der Akutphase bist.
Genau.
Die Frage ist natürlich aber, wer...
In der Inkubationsphase sogar.
Okay. Also spannend, wer dann die Tests durchführen soll. Das wäre ja dann quasi mit Vollquarantäne, ne?
Also und wer das zahlen soll vor allen Dingen. Jeder Test kostet Geld. Also ein Abstrich 70 Euro, wenn wir da 300.000 in der Woche machen, dann kann ich mal, nur für Deutschland, man kann sich das mal so hochrechnen. Also es ist schon eine Hausnummer und die Krankenkassen müssen das oder sollten das alles zahlen und das Geld muss ja irgendwo herkommen und jetzt wird ja wenig einbezahlt in die Sozialkassen momentan.
Wie ist es jetzt, wenn ich bei euch den Test bestelle oder mir anorder für zu Hause? Kannst du da einen Kostenpunkt sagen?
Ja, also der Test kostet 46 Euro, IgG, IgA. Wenn man IgG, IgA, IgM liegt es um die 60 Euro. Und wir nehmen noch die 15 Euro
Transportkosten.
Aber man liegt so um die 60, 65 Euro insgesamt. Mhm. Aber da ist alles inkludiert, komplett alles inkludiert. Und der Laborbericht, der auch ein Gesundheitszeugnis darstellt im Endeffekt. Das heißt, ich habe auch ein Dokument offiziell vom Laborarzt validiert, nach ISO-Norm validiert. Und da steht drin, habe ich so eine Infektion gehabt oder nicht? Zustand abgelaufen, also stattgehabt, formuliere ich das in dem Fall oder nicht. Wenn ich ein IgG habe, das ist auch ein Dokument, also da kannst du später durchaus hingehen, kannst sagen, ja, sie sollen geimpft werden, sage ich, nee, ich habe es ja schon hinter mich, hier, ich hatte Husten dann und dann, ich habe mein IgG oder ich habe es dann nicht gemerkt, in meiner Familie war was, ich habe meine IgG-Antikörper, muss ich wirklich geimpft werden oder machen wir nochmal einen Titer, dass wir dann einen Titertest hätten. Rein hypothetisch kann ich nicht garantieren, weiß ich nicht. Dann wird man nochmal die Titrierung, aber diese Leute, die ein IgG schon mal hatten, die wird man auch primär erstmal oder haben, erstmal nicht impfen. Man wird erstmal die impfen, die in Risikoberufen sind, die keine Antikörper haben, die noch keinen Schutz aufgebaut haben. Also man wird erst auch in diesen Bereichen erstmal die testen, die noch schutzlos sind und dann auch die natürlich auch impfen, das ist klar. Also wo man sagt, du hast das schon hinter dir, du hast ein IgG, die Leute nimmt man jetzt ja her für eine Plasmaspende. Auch meine Jungs, die bei mir in der Praxis waren, die waren dann zur Plasmaspende anschließend und dann hat man denen das Immunglobulin G aus der Vene geholt und dann den Schwerkranken therapeutisch eingesetzt. Also das wird man auch nicht machen, wenn das nicht irgendeine Schutzfunktion oder eine Bedeutung hätte, Immunglobulin G. Mhm.
Okay. Also ich glaube, wir haben im Rahmen unserer Infektionskrankheiten, was Diagnostik daraus lernen kann, gerade sehr viel Informationen von dir erhalten. Für die Zuschauer und Zuhörer, es kann vielleicht manchmal sein, dass Begriffe gefallen sind, wo ihr mal nachschlagen dürft oder nochmal zurückspulen, weil Armin hat auch sehr vieles dann im Nachgang nochmal erklärt.
Wir könnten auch eine also eine Frage an so eine Antwortsektor aufbauen, wenn könnten Fragen, wir? Fachbegriffe wäre auch eine Überlegung.
Ja, also ich werde das Video, das ist noch im Podcast, das findest du auch in meiner Facebook-Gruppe, da würde ich dich auch gerne einladen, falls da eine Diskussion oder eine Fragerunde drunter entsteht. Also ich werde das Video so schnell wie möglich auch teilen, dass die Leute aufgrund des Themas Tests, Selbsttests und, da mehr Informationen bekommen.
Ja.
Armin, gibt es noch, das frage ich immer am Ende, drei Tipps, vielleicht in der aktuellen Zeit oder aus der Form von Diagnostik, aus der Sicht der Diagnostik, drei Tipps, was du den Leuten an die Hand geben möchtest?
Ja, also schnapp nicht über draußen. Einige haben es schon hinter sich, ohne zu wissen. Passt trotzdem auf und schützt die, die es noch nicht hinter sich haben.
Okay. Armin, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dein enormes Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und an die Zuschauer, an die Zuhörer, teilt den Podcast, liked alles, was man da drunter anklicken kann, einfach anklicken. Und so, ich kann das Armin nur zustimmen. Bleibt cool. In dem Sinne, vielen lieben Dank und bis bald. Ciao, Armin.
Ciao, mach's gut, Carsten. Ciao.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.